Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de leurs caras
d'Europe. Europe.
Europa'nın çehreleri. Europäische Ansichte.
Lisa Europa.
Lisa Europa.
So eine große Demonstration hat die kleine Region Murcia schon lange nicht mehr erlebt. Zehntausende sind auf den Beinen, auf einem Transparent steht 28 Tonnen tote Fische. Schon zweimal kam es zum großen Fischsterben an den Stränden des Mar Menor, des kleinen Meers, wie Europas größte Salzwasserlagune im Südosten Spaniens übersetzt heißt. Im Oktober 2019 und nun im August 2021 erneut. Die Menschen sind empört.
Den Politikern scheint das egal zu sein. Wir protestieren schon lange und niemand macht etwas. Und jetzt ist das Mar Menor eine Kloake.
Das ist der Tod, die Chronik eines angekündigten Todes. Aber es ist nicht unsere Schuld, es ist die Schuld der Politiker. Es war ein Schmuckstück in Europa und sie haben es sterben lassen.
Und im Sommer haben wir bei 5,5 Metern Tiefe keinen einzigen Fisch mehr gesehen. Auch keine Muscheln, es gab nichts mehr. Die Tiere waren weg, auf der Suche nach Licht und Sauerstoff. Das ist schon das Gesicht des Todes, das dich da anblickt. Kein Leben, kein Licht, nur Dunkelheit.
Que se plasma en falta de luz, en falta de vida, en oscuridad.
Das Mar Menor in Spanien. Wenn ein Meer erstickt. Willkommen zu den Gesichtern Europas. Am Mikrofon begrüßt Sie Hans-Günther Kellner. Es ist früh am Morgen, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Bootsführer Antonio startet den Motor des kleinen Forschungsboots der Universität von Murcia im Hafen von Lopagan. Sara, José Manuel und Rodrigo beladen das Boot mit Forschungsmaterial. Kisten, eine Wasserpumpe, ein großes Sieb, ein kleiner Kran. Sie wollen heute Bodenproben entnehmen.
Wir werden das Sediment vor allem auf organisches Material untersuchen, die Vegetation. Wichtig ist auch, ob es eher sandig ist oder einfach nur Schlamm. Und wir analysieren später auch die Fauna, kleine wirbellose Wassertiere, die das Wasser filtern. Sie sind für das Ökosystem sehr wichtig.
Erklärt Rodrigo, während Antonio auf die Lagune hinaussteuert. Rodrigo schreibt seine Doktorarbeit über die Sedimente des Mar Menor. In der Ferne zeichnen sich die enormen Apartmentblocks von La Manga ab, einem schmalen Landstreifen, der die Lagune vom Mittelmeer trennt. Auf der anderen Seite sind die Gemüse- und Obstfelder der Region zu sehen, fast 40.000 Hektar, vergleichbar mit der Fläche einer Großstadt.
Muchísima materia orgánica, un sedimento muy negro, de color, de material de composición.
Ich denke, wir werden sehr viel organisches Material finden, das abstirbt, also ein sehr schwarzes Sediment. Aber gut, die Vegetation reagiert viel langsamer als das Wasser auf Veränderungen. Darum entnehmen wir auch nur alle 3 Monate Bodenproben. Ich denke, wir finden vor allem sehr schwarzes Sediment.
Mitten auf der Lagune hat Antonio das Boot zum Halten gebracht. Die jungen Wissenschaftler machen sich sofort an die Arbeit. Sie haben schon während der Fahrt einen kleinen Kran an den Planken des Boots befestigt. Nun lassen sie die Schaufel an einem Seil herab und ziehen sie wieder herauf. Sarah siebt das Material. Viel Schlamm, aber auch grüne Algen. Rodrigo begutachtet es.
Organisches Material. Das sieht auf den ersten Blick gut aus. Aber diese Pflanzen sind für die Fische ungenießbar. Sie sterben einfach ab. Das geht sehr schnell. Vor allem wegen des Mangels an Licht am Boden. Ohne Licht können die Pflanzen ihre Photosynthese nicht mehr durchführen und sie sterben. Das Grundproblem ist der Mangel an Licht.
Licht, das ihnen kleinste Algen in höheren Wasserschichten nehmen, das sogenannte Phytoplankton. Sie haben im Mar-Menor massiv zugenommen. Dies ist eines der Zeichen für die sogenannte Eutrophierung. Am Ende dieses jahrelangen Prozesses entwickeln sich Blasen im Wasser, die überhaupt keinen Sauerstoff mehr enthalten. Sarah füllt die Probe in eines der bereits vormarkierten Plastikgefäße. Bootsführer Antonio fährt unterdessen weiter und zeigt auf eine elektronische Karte der Lagune.
Die letzte Anoxie stellten wir hier gegenüber Tomás Maestre fest, am Landstreifen von La Manga. In diesem Bereich und in diesem. Diese Blase völlig ohne Sauerstoff dehnte sich dann in Richtung Süden aus. Dort wurden viele tote Fische an Land gespült.
Auf dem Weg zum nächsten Kontrollpunkt erzählt Antonio von seinen Fahrten. Zweimal im Monat werden Wasserproben entnommen, zwei weitere Mal Proben in den Kanälen, die die Lagune mit dem Mittelmeer verbinden. Regelmäßig überprüft die Hochschule das Wachstum der Mikroalgen im Wasser und einmal im Quartal entnehmen die Wissenschaftler Bodenproben, so wie heute. Ein besser überwachtes Ökosystem kann man sich kaum vorstellen. Längst ist die Sonne aufgegangen, der Nebel hat sich gelichtet. Traurig blickt Antonio über die Lagune.
Ich habe hier als Kind gespielt. Das Wasser war klar, überall war Sand, nicht dieser Schlamm. Die Fauna war beeindruckend, so viele Seepferdchen. Ich habe hier meine ganze Kindheit verbracht, mit der Familie, unseren Nachbarn. Das jetzt so zu sehen, macht mich sehr traurig. Es ist, als wenn man etwas von sich selbst verlieren würde.
Am Hafen wartet unterdessen schon Ángel Pérez Ruzafa, Koordinator des Forschungsprojekts für das Mar Menor und Lehrstuhlinhaber für Ökologie an der Universität von Murcia. Das große Problem sei die Verseuchung des Grundwassers mit Nährstoffen aus der Landwirtschaft und der hohe Grundwasserspiegel, erklärt der Meeresbiologe und setzt sich auf eine Bank im Hafen.
El freático hasta 2016 no se llegó a la superficie porque la propia prohibición de sacar agua.
Bis 2016 war das Grundwasser hier sehr niedrig, aber als der Landwirtschaft verboten wurde, die Brunnen zu nutzen, stieg der Grundwasserspiegel sehr schnell an. Das Wasser ist sehr nitrathaltig. Hinzu kommen die immer häufigeren Wolkenbrüche in der Region. So wird immer mehr Süßwasser in die Lagune gespült. Das Ökosystem hält das jetzt seit 20 Jahren aus, weil es bislang die Nährstoffe filtern konnte.
Ecológica que tenía el Mar Menor le permitía absorber esos nutrientes y que el agua siguiera siendo transparente.
Doch nun ist es für die Flora und Fauna, die bislang als Filter für all die Verunreinigungen funktioniert hat, zu viel geworden. Schon vor Jahren hat Pérez Ruzafa vor diesem Zusammenbruch des Ökosystems der Lagune gewarnt. Aber wie so viele in der Region klingt er fast trotzig, wenn er sagt, noch ist es nicht zu spät.
Wir müssen den Grundwasserspiegel auf 1 bis 2 Meter unter den Wasserspiegel des Mar Menor senken, damit das Grundwasser nicht mehr in die Lagune drückt. Wir müssen also Wasser entnehmen. Wir müssen es entsalzen und von den Nitraten reinigen. Das könnte die Landwirtschaft machen. Wir sehen ja in anderen Gebieten, wie rasch das Grundwasser absinkt, sobald Landwirte es abpumpen.
¿Y cuál es la actividad que más fácilmente desseca un freático? pues por exceso de extracción de agua de la agricultura.
Am Ufer von Rafael Chirbes. Die Sommerfrischler waren so etwas wie Gäste. Sie wohnten in eleganten Villen, deren Fassaden Stuckgesimse zierten, hinter hohen Gartenmauern bedeckt von Jasmin, Nachtjasmin und Glycinien, mit Blick auf die Weinberge, gelegen auf den Hügeln, die sich aus der Ebene erheben. Für jene Leute war das Meer nur eine blaue Borte am Horizont. Sie gehörten nicht zu dieser Invasionswelle, die später kam. Zehntausende von Spinnern. Ja, Spinner, so hatte sie genannt. Spinner. Bekloppte, die sich Apartments am Meeresufer kauften. Wer hat denn je am Ufer gewohnt, sagte er. Am Ufer haben immer die ärmlichsten Häuser gestanden. Von Fischern und Leuten ohne Beruf. Und dann natürlich die Lagerschuppen der Kaufleute, denen nichts anderes übrig blieb, als am Ort des Geschehens zu sein. Und die Kneipen und Pensionen für Matrosen und Huren.
Ob es die illegalen Brunnen der Erdbeerfarmer an der Südküste des Atlantiks sind, die schlechten Arbeitsbedingungen für Erntehelfer in Almeria oder die Nitratbelastung der Böden. Es finden sich nur wenige Landwirte, die sich gegen solche Missstände wenden. Zu denen, die sich wehren, gehört in Murcia Santiago Pérez. Er spricht nicht nur mit der Presse, er hat sogar schon nachlässige Aufsichtsgremien bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Denn, so sagt er, es verzerrt den Wettbewerb, wenn sich ein Teil nicht an die Regeln hält. Im Sekundentakt pflanzen seine Arbeiter den Kopfsalat. Sie schaufeln mit einer Art Löffel ein kleines Loch und stecken den Setzling hinein. Bauer Santiago besitzt 60 Hektar, da muss es schnell gehen. Doch er vertraut seinen Leuten, er blickt kaum auf das Feld. Die Berichte, dass bei dieser Art der intensiven Landwirtschaft 4 Ernten im Jahr möglich seien, wischt er mit einer Handbewegung beiseite.
So einfach ist es nicht mit den 4 Ernten im Jahr, wie immer behauptet wird. Wenn alles gut läuft, bei gutem Klima, wenn es nicht regnet, wir den Boden gut vorbereiten können, kommen wir nicht mehr als auf 1,5 bis 2 Ernten im Jahr. Wir sind ja stark vom Regen in den Gegenden abhängig, aus denen wir das Wasser beziehen.
Seit 40 Jahren leiten die Behörden Wasser aus den Staudämmen in Zentralspanien über 350 Kilometer hierher nach Murcia um. Jedem Landwirt wird eine bestimmte Menge davon zugestanden. Auch die zu bewässernde Fläche ist eigentlich begrenzt. Doch das wurde lange nicht so genau genommen, beschwert sich Santiago Pérez.
Das hat sich stark ausgeweitet und die Behörden hätten das viel besser überwachen müssen. Das Ministerium geht von mehr als 8000 Hektar Land aus, die nicht bewässert werden dürften, auf denen aber Salate oder Orangenbäume wachsen. Das ist kein schmaler Streifen, den man übersehen kann. Wie in allen Branchen müsste es auch in unserer Kontrolle geben. Das ist in den letzten 20 Jahren nicht geschehen.
Im Gegenteil, seit 2017 ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mehr als 40 Landwirte. Sie sollen illegale Brunnen betrieben haben. Da das Grundwasser hier in der Nähe des Meers salzhaltig und durch die Düngung der Felder auch noch Nitrat belastet ist, sollen sie zudem auch kleine Entsalzungsanlagen betrieben und die Reste daraus einfach in die Lagune gekippt haben. Der Bericht des Untersuchungsgerichts spricht von nicht wiedergutzumachenden Folgen. Einer der Hauptbeschuldigten ist ein britisches Agrarunternehmen, das dem Gutachten zufolge einen Schaden von mehr als 2,5 Millionen Euro verursacht habe. Beschuldigt werden auch drei Vertreter der Wasserbehörde. Im nächsten Jahr, nach 5 Jahren Ermittlungen, soll die Verhandlung beginnen.
Im Laufe der Jahre haben immer mehr Leute eigene Entsalzungsanlagen installiert. Damit gab es noch mehr Wasser. Illegal zwar, aber die Landwirtschaft ist weitergewachsen. Später haben die Behörden Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut und haben das Wasser direkt an Landwirte verkauft, die gar keine Konzession für die Bewässerungslandwirtschaft besaßen. Das hat sich zu einem monströsen Spinnennetz ausgedehnt.
Seit die illegale Bewässerung mit Brunnenwasser energischer verfolgt wird, wird dem Grundwasserstock zwar kaum noch etwas entnommen, aber durch die künstliche Beregnung der Felder mit Wasser aus anderen Quellen steigt der Spiegel des belasteten Grundwassers immer weiter an. Am Ende wird es mit all seinen Schadstoffen in die Lagune gespült. Doch der Bauer hat auch Lösungsvorschläge. Santiago Pérez holt eine Landkarte aus dem Auto, breitet sie auf der Motorhaube aus und führt mit dem Finger über die Felder und Siedlungen.
Das hier ist die Rambla del Albujón.
Santiago spricht vom größten Abwasserkanal, in den das überschüssige und nitratverseuchte Grundwasser läuft und von dort schließlich in die Lagune fließt. Das will der Landwirt mit einigen Mitstreitern verhindern.
Hier. Kanäle sollen das Wasser und die Sedimente aus den Niederschlägen aufnehmen, damit nicht alles ins Mar Menor gespült wird. Wir schlagen den Behörden vor, das Wasser zu kanalisieren und in 10 künstlichen Lagunen zu sammeln. Lebensraum für Vögel. Man könnte auch Bäume pflanzen. Das soll verhindern, dass alles runter ins Mar Menor läuft. Das hier sind alte Golfplätze und Urlaubssiedlungen. Von dort läuft das ganze Wasser mit den Sedimenten ins Mar Menor.
Schon seit fast 20 Jahren setzt er sich für eine umweltverträgliche Landwirtschaft ein, für sauberes Wasser und eine saubere Lagune. Damit macht er sich nicht überall beliebt. Landwirte, Bauunternehmen, Aufsichtsbehörden und Politiker bilden ein komplexes Netz aus Abhängigkeiten. Santiago deutet an.
Da funktionieren Strukturen und die haben überall ihre Leute.
Schon sein Großvater und Urgroßvater seien Landwirte gewesen, erzählt er, und schon als kleiner Junge habe er gewusst, dass dies auch seine Zukunft ist. Er erinnert sich auch ans Baden am sauberen Strand, genau dort, wo heute ein Strom die mit Nitrat und Phosphat verseuchten Abwässer in die Lagune spült. Wenn er seine Kindheit mit der seiner Tochter vergleicht, klingt es, als habe er ein Stück weit schon aufgegeben.
Sie wird die Zeit der sauberen Strände nicht mehr erleben. Die Regionalregierung hat hier vor einigen Jahren ein Gesetz erlassen, das den Bau privater Swimmingpools erleichtern soll. Warum machen Sie das wohl? Pools hier in einer Wüstengegend. Weil Sie das Mar Menor schon aufgegeben haben. Ja, so ist das eben.
Bueno, pues lo veis. Drei Wochen später verschickt Santiago Pérez ein kurzes Video an die Medien. Wasser strömt aus einem Abwasserkanal in einen Strom, der in die Lagune mündet. Schlick aus der Kläranlage, sagt er. Das ist eine Schande. Uns bleibt nichts anderes übrig, als weiter zu protestieren.
Llovía, era verano, yo descubría el amor. Entre dos horizontes dormía el mar menor.
Guardo en la guantera la puesta de sol de la perdiguera. Sobre tus playas y arenas yo aprendí a caminar. Hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas quietas y a beberme tu brisa en tu orilla despertar. En casa
somos sol y sal, yo crecí mirando al mar.
Somos sol y sal por ti.
Y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal.
Die Rambla unter der Autobahnbrücke bei Los Alcáceres führt für spanische Verhältnisse beachtlich viel Wasser, und zwar das ganze Jahr. Eine scheinbar recht neue Wand aus Beton soll verhindern, dass der Strom direkt ins Mar Menor mündet, das, kaum sichtbar hinter hohem Schilf, direkt dahinter liegt. Doch die Mauer ist zu niedrig. Sie staut den Fluss zwar ein wenig, aber das Wasser überspült ihn. Die Rambla del Albujón ist das größte Problem für das Mar Menor, erklärt Pedro García von der Umweltschutzorganisation ANSE.
La Rambla del Albujón es el cauce en el que vienen a desembocar la mayor parte de la.
Das ist das Flussbett, das bei Regen schon immer den größten Teil des Wassers aus den Feldern Cartagenas aufnimmt. Seit vielen Jahrzehnten nimmt es aber auch das überschüssige Wasser der intensiven Bewässerungslandwirtschaft der Region auf.
Das überlaufende Gewässer ist ein untypisches Bild. Eigentlich sind Ramblas die meiste Zeit im Jahr völlig ausgetrocknet und verwandeln sich nur bei den an der Mittelmeerküste im Herbst üblichen Wolkenbrüchen in reißende Flüsse. Vor ein paar Jahrzehnten war das auch hier noch so.
Der Grundwasserstock hier war ursprünglich völlig erschöpft, weil so viele Brunnen zur Bewässerung betrieben wurden. Aber er hat sich längst erholt. Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Quellen, aus denen die Landwirtschaft ihr Wasser bezieht. Das ist das umgeleitete Wasser aus dem Tajo-Strom aus der La Mancha. Es gibt sicher immer noch ein paar Brunnen mit illegalen Entsalzungsanlagen und vor allem die legalen Entsalzungsanlagen. All dieses Wasser kommt über die Felder in den längst überlaufenden Grundwasserstock und endet schließlich hier.
Er erzählt routiniert davon, wie die Nährstoffe in die Lagune fließen. Er war an dieser Stelle schon mit vielen Medienvertretern. Von der Rambla aus fließt das Wasser in die Lagune hinein und damit auch Nitrat und Phosphat aus der Landwirtschaft und aus einem Klärwerk. Offiziellen Aufzeichnungen der Verwaltung zufolge sind auf diese Weise im letzten Jahr jeden Tag mehr als 6 Tonnen Nitrat ins Mar Menor geflossen. In diesem Jahr haben sich die durchschnittlichen Einleitungen zwar mehr als halbiert, aber auch 3 Tonnen sind noch zu viel. So kam es im August erneut zu einem massiven Fischsterben an den Stränden. Immerhin hat das die Bevölkerung mobilisiert.
La gran ventaja ha sido, entre comillas también, ya más recientemente.
Der große Vorteil, in Anführungsstrichen, war, es war mitten im Sommer. Zehntausende von Urlaubern lagen am Strand. Die Leute hatten Lust auf Urlaub. Dann starben vor ihren Augen plötzlich Tonnen von Fischen. Sie sahen auch, wie die regionalen Behörden alles runterspielten, von hohen Temperaturen sprachen, obwohl der Sommer eher mild war. Es war nicht wie im November 2019, es war viel schlimmer. Und zu alledem machte dies auch noch außerhalb unserer Landesgrenzen Schlagzeilen.
Y encima con presencia de millones de personas. Yo creo que y una proyección de millones, eso sí, fuera de nuestras fronteras.
Der 53-Jährige kennt die Gegend gut, er ist hier aufgewachsen. Wie so viele, die hier leben, mag er nicht vom Toten Meer sprechen, stemmt sich geradezu verärgert gegen eine aufkommende Katastrophenstimmung. Doch.
Lo del Mar Muerto. Nosotros no nos gusta utilizar mensajes especialmente obsesivamente dramáticos.
Uns gefällt diese dramatische Sprache nicht, aber vor einigen Wochen hatten wir einen Tauchgang. In den tieferen Bereichen verschwindet das Licht. Bei 6 Metern siehst du nichts mehr. Der zweite Taucher ist nur einen halben Meter von dir entfernt, aber du siehst nicht einmal mehr seine Umrisse.
Auch von der großen Steckmuschel war nichts mehr zu sehen. Forscher hatten ihren Bestand im Mar Menor einst auf mehr als 1 Million Exemplare geschätzt und sahen in ihr einen natürlichen Filter für die Verunreinigungen. Die Augen des routinierten Geologen können seine Bestürzung dann doch nicht mehr verbergen.
Wir stellten auch ein massives Algensterben fest. Und im Sommer haben wir bei 5,5 Metern Tiefe keinen einzigen Fisch mehr gesehen. Auch keine Muscheln, es gab nichts mehr. Die Tiere waren weg, auf der Suche nach Licht und Sauerstoff. Das ist schon das Gesicht des Todes, das dich da anblickt. Kein Leben, kein Licht, nur Dunkelheit.
Pedro García fährt sich mit den Händen durch das lange, lockige und graue Haar und setzt sich ins Auto. Etwa 20 Minuten fährt er, Obst- und Gemüseplantagen rechts, die Lagune links. Es geht vorbei an einem alten Go-Kart-Platz, an den Flutlichtern sind Fahnen angebracht. SOS Mar Menor steht darauf. An einer alten Saline mit ihren mehreren Becken, die einst der Salzgewinnung aus dem Wasser der Lagune dienten, hält er. Seine Organisation hat sie gekauft.
Wir wollen aus dieser Ruine ein Besucherzentrum machen, die ursprüngliche Landwirtschaft wiederherstellen und hier wieder Salz gewinnen. Damit wollen wir zeigen, dass es auch anders geht, gerade hier, wo die meisten Hotels und Apartmentblöcke stehen. Auch der Verwaltung beweisen, zu was eine kleine Umweltorganisation wie wir fähig ist. Was sollte da einer öffentlichen Verwaltung alles möglich sein?
Mit seinem 18. Geburtstag trat Pedro García der Umweltgruppe ANSE bei. Nach dem Geologiestudium trat er in den öffentlichen Dienst, doch seit einigen Jahren ist er hauptamtlich bei der Organisation beschäftigt. Er möchte trotz der Katastrophe zeigen, dass sich der Kampf um eine saubere Umwelt lohnt.
Hay otra serie de protestas, de denuncias a lo largo de los últimos 25-30 años.
Wir haben hier in den letzten 25-30 Jahren durchaus einiges erreicht. Da waren 3 Golfplätze mit einer Siedlung für 20.000 Menschen geplant. Wir haben sie verhindert. Ein Sporthafen wurde nicht gebaut. Das wäre einer der größten an unserer Mittelmeerküste gewesen. Wir haben die Erweiterung weiterer Häfen vermeiden können.
Se ha evitado la ampliación de puertos deportivos que genera un impacto muy importante en Dicha Menor.
Zählt García auf und blickt auf die Flamingos, die in den Becken nach Nahrung suchen. Er ist optimistisch, dass auch Europas größte Salzwasserlagune noch eine Chance hat.
Ahora estamos en el momento de dar marcha atrás.
Noch können wir umkehren. Die Regionalverwaltung will das überschüssige und verseuchte Wasser einfach nur abschöpfen, filtern und anschließend ins Mittelmeer leiten. Wir sind nicht komplett gegen solche Ingenieurslösungen. Wir sind auch nicht gegen die intensive Landwirtschaft. Aber der einzige Weg für eine wirtschaftlich und ökologisch stabile Zukunft ist, der Natur einen Teil der für die intensive Landwirtschaft genutzten Fläche zurückzugeben, die wir ihr genommen haben. Das mögen manche als einen Verzicht auf Wachstum verstehen, aber langfristig ist es eine Lösung, von der auch die Wirtschaft etwas hat.
Sehe die Dinge ein wenig so, wie er sie sah. Und in diesem Mare Magnum scheint mir der Sumpf der einzige Nukleus für den Fortbestand einer zeitlosen Welt. Zugleich verletzlich und energiegeladen. Sie hält sich im Zentrum des schrumpfenden Flickenteppichs, grünes Chagrinleder aus Orangen- und Pampelmusenhainen, Obstplantagen und Gemüsegärten, die dank eines komplizierten Grabensystems vom Sumpf trinken.
Manga heißt auf Deutsch der Ärmel. La Manga ist ein schmaler Landstreifen, 21 Kilometer lang und an manchen Stellen nur 100 Meter breit. Der Streifen trennt die Lagune des Mar Menor vom Mittelmeer. In den 1970er Jahren entdeckte die Tourismusindustrie La Manga. Statt weitläufiger Dünen führt nun eine vierspurige Avenida hier durch. Rechts und links enorme Apartmentblocks. 17.000 Einwohner sind offiziell gemeldet, doch im Sommer leben hier bis zu 200.000 Menschen.
Das ist bestimmt für mich. Hallo.
Hallo, Heidi.
Heidi.
Wie geht's?
Freut mich. Hallo, Hans. Hallo.
Fröhlich empfängt Heidi Wiss Besucher zum Café auf der Terrasse eines Restaurants. Die Entwicklung zum Massentourismus hat sie hautnah miterlebt. Die Schweizerin kam Ende der 1970er Jahre im Alter von 18 Jahren zum ersten Mal ans Mar Menor.
Am Anfang von der Einfahrt La Manga war eine Barriere. Da war ein Polizist,
öfters auf dem Pferd, ein Guardia Civil, und hat uns gefragt, wohin wir wollen. Ich war mit meinem damaligen Freund hier. Und wir sagten dann, wir fahren ins Bella Vista. Und da hat er die Barriere hochgemacht, wir konnten durchfahren. Ich habe dann festgestellt, dass der öfters mit dem Pferd zu uns kam und wollte uns so ein bisschen beobachten am Strand. Und es waren ganz nette.
Auf der Suche nach den besten Winden war die passionierte Surferin aus Luzern auf La Manga gestoßen. Der Vorteil lag auf der Hand. Sie konnte täglich wählen zwischen dem ruhigen Gewässer der Lagune oder der raueren Brandung des Mittelmeers, die nur vom schmalen Landstreifen getrennt waren. 1987 beschloss sie zu bleiben. Dass immer mehr gebaut wurde, wurde für sie später zum Glücksfall.
Ich habe ja später dann, 87, als ich runtergezogen bin für immer, habe ich ein Geschäft eröffnet, eine Bar. Das fing an mit einer Bar. Das ging vorwiegend darum, weil ich hatte eine vierjährige Tochter und ich wollte irgendwas machen, wo ich am Tag auch mit meinem Kind zusammen sein kann. Das war die Idee. Und war ich natürlich froh, dass die Entwicklung kam mit dem Bauen. Ganz klar, weil das hat mir Gäste gebracht. Da kamen die Hotels hier in der Nähe. Deshalb die Entwicklung, geschäftlich gesehen, wunderbar. Persönlich gesehen, schade.
Manche Landwirte meinen, nicht sie, sondern die völlig überlasteten Kläranlagen der Tourismusorte und die zunehmende Flächenversiegelung durch immer neue Apartmentsiedlungen seien stärker für den Zustand des Mar Menor verantwortlich als sie selbst. Nein, findet Heidi, die Gemüseplantagen reichten ja inzwischen bis an die Ufer der Lagune. So zeigt einer auf den anderen.
Früher waren ja die Felder viel weiter zurück. Die kamen ja immer näher ans Mar Menor, was verboten ist. Und das wurde alles toleriert und akzeptiert. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es davon kommt, dass der Tourismus, das Bauen hier ums Mar Menor, dass das auch einen Einfluss hat. Ganz sicher. Aber wenn ich das zurückverfolge, ich bin überzeugt, dass, ich würde sagen, 80%, wenn nicht mehr, kommt durch die Landwirtschaft, da bin ich sicher. Das ist meine Überzeugung. Was ich habe, von dem habe ich gelebt, da bis da unten Tische.
Dann geht Heidi zu ihrem alten Restaurant, La Barca, das sie vor 32 Jahren eröffnet hatte und nun zum Verkauf steht. Ein kleines Lokal.
Das Lokal selber ist ganz klein, aber ich lebe von der Terrasse natürlich.
Der Gastraum ist tatsächlich kaum 40 Quadratmeter groß. Er steht voller Gartenmöbel für den Außenbereich. Sie holt ein paar Stühle raus. Doch bevor sie sich auf die Terrasse setzt, geht sie ganz hinunter an die Lagune, die in Sichtweite liegt. Sie blickt am Geländer hinab aufs Wasser. Tote Fische sind hier keine zu sehen, aber das macht es für sie nicht besser.
Ja, es ist einfach schrecklich, wenn man denkt, wie das vor Jahren, also als ich runterkam vor über 30 Jahren. Ich sage immer wieder, die Seepferdchen, wir haben Austern gegessen, aus dem Meer direkt. Zitrone, mit einer Zitrone uns hingesetzt, eine Auster gegessen. Also das war einfach so eine Wasserqualität. Und wie man das so verkommen lässt, Jahr für Jahr, für Jahr für Jahr. Und man sieht es ja kommen. Und man tut nichts. Man schließt einfach die Augen. Es tut weh. Es tut einfach nur weh. Das Herz blutet.
Ein alter Freund kommt vorbei. Die beiden begrüßen sich herzlich. José Andrés aus Madrid hat ein Apartment ganz in der Nähe. Der spanische Rentner hat einen Stapel Papiere unterm Arm, die Unterschriftenliste einer Bürgerinitiative, die das Mar Menor rechtlich besser schützen möchte.
Ich habe hier Anfang August zuletzt gebadet. Ich wollte sehen, wie schlecht die Wasserqualität wirklich ist. Im Wasser brannte es ein wenig auf der Haut. Hinterher wurde es schlimmer. Durch die Schwimmbrille sah ich auch den Boden. Da war schon das Leben von früher nicht mehr zu sehen.
Hoffentlich werde wenigstens ihre Enkeltochter sich einmal hier baden können, sagt Heidi skeptisch.
¿Piensas?
José Andrés ist optimistischer.
Ich bin überzeugt, dass wir hier wieder baden werden. Jetzt haben wir schon 500.000 Unterschriften zusammen. Die Leute demonstrieren, nicht nur hier in Murcia, auch in Bilbao oder Madrid. Noch nie war das Umweltbewusstsein in Spanien so groß.
Am Ende blieben die Stühle unbenutzt. Heidi bringt sie zurück ins Lokal und schließt ab. José Manuel möchte noch ein Bild von sich und seiner Freundin machen, dann hat es Heidi eilig. Sie ist zu einem Geburtstag eingeladen, ein letzter Blick noch auf die Lagune, dann sagt sie:
Ich habe das mit dem Bonzi erlebt damals, oder auch mit der Adria. Das war ja dasselbe, dein Rimini. Die haben das auch wieder hingekriegt, aber das ist 11:55 jetzt. Und ich denke, jetzt geht was. Weil jetzt müssen die Politiker, die können nicht mehr die Augen verschließen. Jetzt müssen sie was tun. Und ich hoffe, die kriegen richtig Druck von der EU auch.
Natur nennen wir Formen der Künstlichkeit, die der unseren vorausgingen. Wir nehmen uns nicht die Zeit zu erkennen, dass Landschaften nicht ewig sind. Sie waren und sind, wie wir dazu verdammt, einmal nicht mehr zu sein. Und das geht zuweilen auch schneller als bei uns. Davon kann ich Zeugnis ablegen. Man muss sich nur ansehen, was in den letzten 20 Jahren geschehen ist.
Vergeblich versucht eine Mutter am Strand von Loparan, ihre Kinder von einer Schlammschlacht am Ufer abzuhalten. Viele sind es nicht, die sich ins Wasser trauen, doch einige stehen mutig in der Lagune, unbeeindruckt vom Fischsterben, das erst wenige Wochen zurückliegt. Das Wasser sei ein Segen, sagt eine ältere Dame. Ihr Gatte kommt gerade aus dem Wasser, während er sich abtrocknet, wirft er alle Zweifel an der Wasserqualität beiseite.
Das Wasser ist großartig. Und es sind so viele Fische dort. Wenn das Wasser nicht gut wäre, gäbe es doch keine Fische.
Das kann jeder halten, wie er will,
sagt hingegen Jesus Perez. Bis zu seiner Pensionierung vor 2 Jahren war er Fischer auf der Lagune. Er hatte schon vor Jahren vor den Veränderungen in der Lagune gewarnt, vor den Mikroalgen, die aus dem Wasser der Lagune eine grüne Suppe machten, wie Sie hier sahen. Später kam das massive Fischsterben. Jetzt geht er täglich an der Strandpromenade spazieren und schüttelt mit dem Kopf, wenn er Urlauber bis zu den Hüften im Wasser sieht.
Wenn die Regionalregierung behauptet, das sei alles in Ordnung, gehen die Leute ins Wasser. Ich habe meine Zweifel und so bade ich nicht und natürlich auch niemand aus meiner Familie.
Er kennt die Lagune wie kaum sonst jemand. Mit 14 Jahren ist er zum ersten Mal mit seinem Vater zum Fischen rausgefahren, erinnert er sich. Die Kontrollen des Wassers durch die Behörden hält er nicht für ausreichend.
La gente que no conoce el medio y que no vive el medio, si llega aquí y ve el agua clara, se piensa que todo está bien.
Die Leute, die das Meer nicht kennen, denken, alles ist in Ordnung. Aber das Meer kann dir auf vielerlei Art sagen, dass es ihm sehr schlecht geht. Eine davon ist der Schlamm am Boden. Natürlich sieht es an den Stränden gut aus. Aber je weiter man rausfährt, umso mehr Schlamm findet man auf dem Boden. Neulich habe ich mit einem alten Kollegen gesprochen, der noch rausfährt. Der sagte mir, dass der Boden in sehr schlechter Verfassung ist.
Denn der verschlammte Meeresboden ist letztlich ein Anzeichen für die abgestorbene Vegetation und den Sauerstoffverlust im Wasser, was zum massiven Fischsterben geführt hat. Wie so vielen hier sind dem Fischer Begriffe wie Eutrophierung, das Überangebot der Nährstoffe im Wasser der Lagune, und Anoxie, das vollständige Fehlen von Sauerstoff, längst keine unbekannten Fremdworte mehr. Er kennt sie seit dem Oktober 2019, als die Fischer auf der Flucht vor einer sauerstofffreien Blase in der Lagune bis hierher an den Strand von Loparan flüchteten und verendeten.
Alle Tiere landeten hier tot an. Langusten, Doraden, Meereschen, Zungen, Aale, blauer Krebs, eine sehr widerstandsfähige Art. Die überleben außerhalb des Wassers eigentlich sehr gut. Das war sehr schlimm. Eigentlich sind damals alle Arten gestorben. Wenn nicht an den Stränden, dann auf dem Boden der Lagune. Die kleinen Arten, die gar nicht mehr fliehen konnten.
Das sich vom Süden der Lagune bis hierher ausbreitende sauerstofffreie Wasser habe die Fische regelrecht vor sich hergetrieben, erklärt der Fischer. Und weil Loparan am Ende einer Bucht liege, hätten die Tiere weder nach links noch rechts entweichen können. So schnappten sie im seichten Wasser am Strand verzweifelt nach Luft.
Das war für mich der schlimmste Tag in meinem Leben. Zum Glück hatten wir in der Familie nie schlimme Krankheiten. Also war das der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich lebte vom Fischfang. Seit 1971 bin ich raus aufs Meer gefahren. Seit Generationen baden wir auch hier. Ich lebe 200 Meter vom Strand entfernt. Das war der schlimmste Tag in meinem Leben.
Dazu breitet er die Arme aus, zeigt auf den Kontrollpunkt eines Militärflugplatzes. Bis dorthin seien die toten Tiere angespült worden, erzählt er. Diesmal war es anders. Im August sei das Wasser ohne Sauerstoff im Süden der Lagune geblieben, erklärt der alte Fischer. Die großen Fische, wie die Doraden, hätten leichter fliehen können. Kleinere Fische und Krebse hatten jedoch auch diesmal keine Luft mehr zum Atmen und sind am Südufer buchstäblich erstickt. Doch die Fischer auf der anderen Seite hatten damit Glück. Sie können nun auf der Suche nach Doraden ihre Netze weiter auswerfen. Doch sie befürchten, die schlechte Presse über das Mar Menor könnte dazu führen, dass sie ihren Fisch nun nicht mehr loswerden und wollen nicht mit den Medien sprechen.
Ich bin nicht der Sprecher der Fischer, aber ich denke, viele sind sich nicht bewusst, was für sie auf dem Spiel steht. 60% oder mehr sind unter 40 Jahre alt. Manche sind wegen der Immobilienkrise 2009 zurückgekommen, haben die Schiffe ihrer Väter flott gemacht. Und jetzt haben viele Angst, den Mund aufzumachen. Angst vor Repressalien, dass sie plötzlich schikaniert oder angezeigt werden. Darum halten sie lieber den Mund.
Ante el miedo la gente prefiere no hablar.
Jesus Pérez ist gut informiert. Er kennt den Vorschlag der Universität von Murcia, das Grundwasser zu filtern und Nitrate und Salz über ein langes Rohr ins Meer zu leiten. Aber er gefällt ihm nicht.
El Mediterráneo aquí en esta zona nuestra tiene una franja de posición oceánica de alga, posición oceánica.
Das Mittelmeer hat hier vor unserer Küste eine enorme Seegraswiese, womöglich die größte an der spanischen Küste. Bringen wir die jetzt auch um, wenn wir die Verschmutzung vom Mar Menor aufs Mittelmeer ausdehnen? Die Seegraswiesen sind ja auch sehr wichtig für die Biodiversität im Meer.
Bueno, para el medio ambiente y para albergar vida de, o sea, biodiversidad muy buena.
Er würde es vorziehen, die Bewässerungslandwirtschaft zu begrenzen und damit die Nährstoffabflüsse in die Lagune zu reduzieren. Jesus Pérez setzt sich auf eine Bank, dreht sich weg und blickt aufs Wasser. Sein ganzes Leben habe er hier mit Blick auf das Mar Menor gelebt, auf der Lagune den Unterhalt seiner ganzen Familie bestritten, sagt er. Es ist mein Leben.
Yo el futuro que le veo es muy incierto. A menos que desde arriba.
Die Zukunft ist sehr ungewiss. Es sei denn, Europa schreitet ein. Hier werden gleich mehrere Gesetze zum Schutz der Lagune missachtet. Dafür sind die regionalen Behörden verantwortlich. Ich kämpfe hier wegen meiner Enkelkinder. Ich möchte diese Lagune in meinem Leben noch wiederhergestellt erleben. Aber ich bin nicht sehr optimistisch. Hier müssen übergeordnete Instanzen etwas unternehmen.
Die Proteste vom Sommer und Herbst sind nicht ungehört geblieben. Das spanische Umweltministerium hat Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro angekündigt. Illegal bewässerte Flächen sollen nicht mehr bewirtschaftet werden. Den vielen jungen Leuten bei der Demonstration in Murcia dürfte das gefallen. Paula, 12 Jahre alt, erzählt stolz vom Schild, das sie in der Schule gemalt hat.
Was dem Mar Menor geschieht, wird auch seinen Kindern geschehen. Wir alle sind seine Kinder.
Und sie ist optimistisch.
Super bonito, precioso.
Es ist wunderschön. Jetzt geht es ihm nicht so gut. Aber wir können es immer noch retten.
Das waren die Gesichter Europas, das Mar Menor in Spanien, wenn ein Meer erstickt. Die Literaturauszüge stammen aus dem Roman Am Ufer von Rafael Chirbes und sind in der Übersetzung von Dagmar Plötz im Antje Kunstmann Verlag erschienen. Carlos Lobo hat sie gelesen. Musik und Regie Babette Michel, Ton und Technik Bruno Zöllner, die Redaktion der Sendung hatte Ursula Welter. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Hans-Günther Kellner.